Ich lese den Text zur heutigen Predigt aus Jesaja Kapitel 25, die Verse 8 und 9. Jesaja Kapitel 25, der Vers 8 und Vers 9. Den Tod verschlingt er auf ewig, und der Herr wird die Tränen abwischen von jedem Gesicht, und die Schmach seines Volkes wird er von der ganzen Erde hinwegtun, denn der Herr hat geredet. An jenem Tag wird man sagen: Siehe da, unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns rette. Da ist der Herr, auf den wir hofften. Wir wollen jauchzen und uns freuen in seiner Rettung. Vor 10 Jahren und 3 Tagen habe ich meine Schwester durch Suizid verloren. Es war überraschend und dann auch wiederum nicht. Ich habe lange überlegt, wann und wie ich darüber sprechen soll. Schon vor Jahren einmal eine Predigt schreiben wollen. Aber jetzt und heute scheint mir der von Gott gefügte rechte Moment dafür zu sein. Der Impuls ging nicht von mir aus, sondern von unserer Diakonie im Rahmen dieses Themas heute Nachmittag. Und dann hat es sich gerade so gefügt, dass es genau 10 Jahre her ist. Ich möchte am Anfang kurz sagen, worüber ich sprechen, aber auch worüber ich nicht sprechen werde. Ich werde ein wenig von meiner Schwester erzählen, wer sie war, was sie bewegte. Diese Predigt ist ihrem Andenken gewidmet. Ich werde nicht über irgendwelche Details sprechen in Bezug auf ihr Lebensende. Ich werde den einen oder anderen Hinweis geben, wo man als Betroffener oder Angehöriger Hilfe suchen kann. Aber vor allem auch der Nachmittag widmet sich diesem Thema, und wie ihr sehen könnt, sind auch diese Blätter angebracht, die ihr vielleicht fotografieren könnt auf dem Heimweg, falls mal jemand von euch oder ihr selbst Unterstützung brauchen könnt. Und schließlich möchte ich vor allem die Bibel zu Wort kommen lassen, ihre Botschaft der Hoffnung mir selbst und auch euch erneut zusprechen. Es ist ein heikles Thema, und ich fand es bezeichnend, wie im Vorfeld in den Bekanntmachungen dieses Wort gar nicht ausgesprochen wurde. Suizid. Es ist heikel auch deshalb, weil vielleicht manches Mal die Sorge ist, wenn man darüber spricht, könnte es zur Nachahmung verführen. Und das ist eine berechtigte Sorge, deshalb ist es auch wichtig, nicht über irgendwelche Details oder Methoden oder sonstige Dinge zu reden. Andererseits ist es auch ein mit Scham und Stigma behaftetes Thema. Vielleicht hat der eine oder andere von euch in seinem Leben einen Selbstmordversuch getan oder kennt jemanden, der es getan hat. Mit Sicherheit weiß ich, dass der eine oder andere von euch in seinem nahen Umfeld Selbstmord erlebt hat. Wir sind ermutigt, durch das Zeugnis der Bibel auch darüber zu sprechen. Es wird von zumindest 6 Suiziden in der Bibel berichtet, und Daniel wird auch darüber mehr sagen am Nachmittag. Die Gründe für diese Suizide sind unterschiedlich. Wir haben den Fall von Saul, der einem noch schlimmeren Schicksal entgehen möchte, nämlich der Gefangenschaft durch die Philister. Wir haben Ahitophel, der einen Mühlstein auf seinen Kopf geworfen bekommt von einer Frau, und diese Schande ist so groß, dass er sich lieber selbst tötet. Wir haben Judas, der wohl aus Scham und Schuld und Verzweiflung diesen Schritt geht. Und dann noch das Beispiel von Simson, der eine Art Heldentod stirbt, wenn man das überhaupt so nennen darf, Rache an den Philistern übend. Auf der anderen Seite haben wir eine ganze Reihe von Situationen, in denen Betroffene deutliche Worte für ihre innere Verzweiflung finden, die aber gerade nicht darin münden, dass sie zum Äußersten gehen. Wir haben Hiob, Mose, Elia, Jeremia, viele Psalmisten. Und vielleicht liegt einer der Gründe, warum sie diesen Schritt eben nicht gehen, gerade darin begründet, weil sie Gott und ihren Mitmenschen gegenüber aussprechen durften, was in ihnen vorging. Sie mussten es nicht für sich behalten. Und das ermutigt auch mich, über dieses Thema zu sprechen und euch auch die Möglichkeit zu geben, dass Dinge ans Licht kommen dürfen. Es ist nicht verboten, über Suizid zu sprechen. Und es berührt dieses Thema mehr von uns, als man vielleicht glauben möchte. Wir brauchen diese Last nicht alleine tragen und wir sind auch nicht allein, selbst in solchen Situationen. Vor 10 Jahren und 3 Tagen habe ich meine Schwester durch Suizid verloren. Wer war sie? Marina Carmen Isabel Delmour. Wer war sie für mich? Ich kann natürlich nur aus meiner Perspektive sprechen. Sie war meine 1,5 Jahre ältere Schwester. Wir, die Sandwich-Kinder mit einer 4 Jahre älteren Schwester und einem 4 Jahre jüngeren Bruder. Wir haben immer gut zusammengehalten. Wir waren uns sehr nahe. Sie hat mir geholfen, meinen eigenen Weg zu gehen und auch Gott zu finden. Wir haben die wichtigsten Ereignisse unseres Lebens miteinander geteilt, auch sehr persönliche Dinge. Und sie ist mir 1 Monat vorausgekommen mit der Taufe. Und nicht zuletzt auch wegen ihrer Entscheidung habe ich mich taufen lassen. Sie war kreativ, lebendig, tiefgründig, aber auch empfindsam, oft traurig und herausfordernd in ihrer Persönlichkeit. Sie war tiefgläubig. Große Projekte hat sie begonnen und zu Ende geführt, wie eine Ausstellung, die sie über Jahre hinweg im Vorhinein sich anmelden musste in Wien mit dem Titel Die Kunst zu glauben, eine Kunstausstellung. Sie hat Lieder zum Lobe Gottes gedichtet und zugleich auch ihrem Schmerz, ihrem Lebensschmerz im Gedicht Ausdruck verliehen. Sie hat sich intensiv auf die Begegnungen mit anderen Menschen eingelassen, ihnen zugehört und sie ernst genommen wie kaum ein anderer. Und sie konnte die Faszination der Naturwissenschaften mit ihrem Glauben an einen Schöpfer vereinen. Und das auch in ihrer Aufgabe als Lehrerin anderen vermitteln. Zugleich war sie aber auch von Geburt an geprägt durch ihre depressive Veranlagung. Sie war immer schon sehr empfindsam und so auch von vielen Verletzungen geprägt. Sie hatte oft im Leben mit persönlichen und familiären Herausforderungen zu kämpfen. Und diesen Fluch, der bis ins 3. und 4. Glied geht, wie es die Bibel beschreibt, den hat sie am deutlichsten in unserer Familie gespürt. Von meinem Großvater, wie ich berichtet habe, der sich das Leben genommen hat nach dem 2. Weltkrieg. Von meinem Vater, den diese Niedergeschlagenheit sein ganzes Leben lang begleitet hat. Immer wieder gab es Phasen, die von Dunkelheit geprägt waren für sie. Und dann wieder Monate und Jahre voller Lebensfreude. Aber selbst im schönsten Augenblick, so scheint mir, war es immer auch ein Stück weit ein Teil von ihr, diese Schwere. Und auch nach ihrer Bekehrung noch hat sie das begleitet. Das Leben war immer sehr intensiv für Marina und oft auch zu schwer, zu viel. Und so am Ende, vor 10 Jahren, infolge von tragischen und auch dummen Umständen, nach der Umstellung auf ein neues Medikament, in einem Moment weit weg von Familie und Freunden, 2 Wochen nach meiner Hochzeit mit Cornelia, wählte sie den Freitod. Und das ist ein seltsamer Begriff. weil mir scheint, dass sie in ihrem Leben wahrscheinlich kaum jemals weniger frei war als in diesem Augenblick. Weniger Herr über sich selbst und über ihre Gefühle war als in diesem Augenblick. Viele Menschen sterben infolge von Krebs oder anderen Krankheiten. Manche Menschen sterben auch infolge einer Depression. Und seitdem, seit damals, ist sie nicht mehr da. Sie schläft jetzt, wie die Bibel das nennt. Und das ist ein heilsames Bild. Wenn er schläft, wird es besser mit ihm, sagen die Freunde Jesu im Blick auf Lazarus. Und sie haben recht damit. Schlafen, das bedeutet, ausruhen zu dürfen. Von diesem Leben sogar. Und doch zugleich bedeutet Schlaf auch, vieles zu versäumen. Wie das so mancher erlebt, der durch den Tag schläft. Meine Kinder wissen, sie haben noch eine Tante, doch die schläft gerade. Aber sie sind schon gespannt darauf, sie kennenzulernen. Und ich glaube, das liegt vor allem auch daran, weil sie spüren, wie mir dieser Mensch am Herzen liegt. Schlaf, das ist ja etwas, von dem man am Ende auch aufwacht und erholt ist, wie neu geboren ist, wie die Bibel sagt, in Herrlichkeit und Frieden. Dann kommt ein Wiedersehen, ein mit neuen Augen sehen, ein endlich Ablegen von all dem, was beschwert, ein Neubeginn. Vor 3 Tagen hat mich die Nachricht eines guten Freundes erreicht, der mir zum 10-jährigen Todestag meiner Schwester Ermutigung zusprechen wollte. Und er hat seine Sprachnachricht mit den Worten begonnen: Ich weiß, du sprichst nicht so viel darüber und es hat wohl auch nicht so viel praktischen Stellenwert für dein Leben. So begann seine Nachricht. Doch ich muss ihm entschieden widersprechen. Auch wenn ich normalerweise nicht viel darüber spreche, das stimmt, so hat doch der Verlust meiner Schwester einen sehr hohen Stellenwert für mich. In gewisser Weise spüre ich fast täglich, bewusst oder unbewusst, diesen Verlust. Und ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass ich da nicht der Einzige bin. Ich glaube, es gibt ganz viele unter uns, die geliebte Menschen verloren haben und die das immer mit sich tragen. Oft denke ich mir, wie schön wäre es, wenn sie das miterleben könnte. Wie gerne würde ich eine gewisse Situation mit ihr teilen. Oder wie genial könnte gerade sie in diesem Moment jemandem helfen, weil sie so einen einzigartigen Blick hat auf das Leben und auf den Glauben. Weil sie Menschen so tief zu begegnen bereit war. Was würde sie wohl heute bewegen? Welches geniale und berührende Projekt hätte sie als nächstes realisiert? Welches Abenteuer mit meinen Kindern erlebt? Da ist ein Loch in meinem Herzen und nichts und niemand kann es füllen. Weil dieser Platz nur meiner Schwester gehört. Und das, obwohl ich Familie und Freunde und Gemeinde und Berufung und vor allem auch Gott in mir wohnen habe. Gerade dieser Gedanke von dem Loch war ganz zentral für mich bei der Abschiedsfeier für meine Schwester damals in Bogenhofen, wo sie als Lehrerin gearbeitet und wo sie auch ihr Leben beschlossen hat. Gott hat so großen Respekt gegenüber dem Leben eines jeden Menschen, dass er diese Löcher, die sie in uns hinterlassen, nicht ausfüllt. Ganz bewusst nicht. Denn gerade darin liegt eines der stärksten Zeugnisse für die Wahrheit der Hoffnung der Auferstehung. Dieses Loch im Herzen wird meine Schwester eines Tages wieder füllen. Davon bin ich überzeugt. Und wenn doch einmal ein Rest von Zweifel in mir aufkommt, Wenn ich mich in die Situation meiner Schwester hineinversetze und denke, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen, wie es in Jesaja 49, Vers 14 heißt. So spricht das Wort Gottes lauter. Das sind die Verse 15 und 16 von Jesaja 49. Wo es heißt, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergesse, so will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Christus hat meine Schwester und Christus hat uns in seine Hände gezeichnet. Zum Zeichen für uns, zur Hoffnung der Auferstehung. Und zugleich sind wir auch eingegraben in die Herzen unserer Mitmenschen. Diese Erinnerung an meine Schwester und diese Hoffnung trage ich in jedem Augenblick meines Lebens in mir. Dieser Zuversicht steht jedoch etwas entgegen. Es ist die kirchliche Tradition unter anderem, die in ihrem Umgang und auch in ihrem Urteil von Selbstmord, dem Schmerz und Verlust der Angehörigen, der Fassungslosigkeit und manchmal auch dem Wut der Hinterbliebenen noch etwas hinzufügt, ihnen die Hoffnung zu rauben. Selbstmord, wie der Name das schon andeutet, wird und wurde als schwere Sünde bezeichnet. Gleichzusetzen mit Mord, eine Übertretung des sechsten Gebotes, du sollst nicht töten. Eine Sünde, die gerade deshalb so schwer wiegt, weil man sich darin jede Chance auf Buße und Umkehr nimmt. Einen Mord zu begehen, auch an sich selbst, bedeutet etwas zu zerstören, das nur Gott geben kann. Und wenn ein Mensch diese ungeheure Grenze vom Leben zum Tod aktiv überschreitet, lässt uns das erschaudern, weil wir spüren, intuitiv wissen, dass das falsch ist, dass es gegen das Prinzip des Lebens und gegen das Prinzip der Liebe widerstößt. Das Leben kommt von Gott, es ist heilig. Und das gilt ebenso für ein ungeborenes Kind wie für einen Menschen mit Behinderung und ebenso auch für uns und unsere Mitmenschen. Ich pflichte den meisten Aussagen, die ich gerade getroffen habe, bei. Und doch scheint mir, wird die kirchliche Praxis dem biblischen Zeugnis nicht gerecht. Über Jahrhunderte hinweg wurde einem Selbstmörder die Möglichkeit auf ein kirchliches Begräbnis abgesprochen. Solch ein Sünder musste, wie die Heiden und Sektierer, außerhalb des Friedhofs begraben werden. Und was darin zum Ausdruck kam, dieser Mensch ist nicht mehr Teil von Gottes erlöstem Volk. Was ihm oder ihr bevorsteht, ist die ewige Verdammnis. Und vielleicht tragen wir diesen Gedanken auch heute noch mit uns. Doch die Bibel spricht sich gegen ein solches Verdammungsurteil aus. Ich lese in 1. Johannes 3, Vers 19 und 20. 1. Johannes 3, die Verse 19 und 20. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Und können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen, dass, wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Ja, auch ich bin nicht so naiv zu glauben, dass es nicht Menschen geben wird, die verloren sind, weil sie Jesus nie wirklich angenommen haben. Aber wenn wir Jesus einmal in seine Hand gezeichnet wurden, wenn wir einmal den Bund mit Christus geschlossen haben und das ewige Leben von ihm empfangen haben, wer will uns dann noch scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das war Römer Kapitel 8, Verse 35 bis 39. Manches Mal scheint mir, dass wir gefangen sind noch in den Vorstellungen unserer Vergangenheit, in den Ängsten des Mittelalters vor Hölle und Zorn Gottes, in diesem ängstlichen Zittern, ob es genügt oder ob wir doch verloren gehen. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat, heißt es in Vers 37 des vorherigen Textabschnitts. Ich bin als junger Adventist, ich glaube, kurz nach meiner Taufe einmal einer Aussage begegnet, die angeblich von Ellen White stammen soll, die ich aber doch so nirgendwo finden konnte in ihren Schriften. Der Aussage nämlich, dass Engel an unserer Seite sind, aber wenn wir uns in bestimmte Situationen, an bestimmte Orte begeben, dann bleiben sie zurück und verlassen uns. Und ich habe das für mich auch so interpretiert, es gibt Orte und Momente in unserem Leben, in denen wir von Gottes Gegenwart, vielleicht durch unsere eigene Schuld, in denen wir von Gottes Liebe abgeschnitten sind, sozusagen ganz für uns alleine, weil er sich zurückzieht. Aber das ist falsch. Das ist ein falscher Gedanke. Und ich glaube, es ist nicht wahr. Und ich glaube noch nicht einmal, dass Ellen White das gesagt hat. Natürlich gibt es Menschen, die uns zur Sünde verführen, Orte, die uns schaden. Natürlich gibt es Handlungen, die uns innerlich auf Distanz gehen lassen von Gott. Und das ist ein Problem, vor allem wenn es lange Zeit andauert. Aber lässt uns Gott deshalb im Stich? Lässt er uns in solchen Momenten alleine, wenn wir seine Hilfe und Unterstützung am dringendsten notwendig haben? Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. In Gott ist keine Finsternis. Und doch war er bereit, sich in die tiefste Finsternis mitten hinein zu begeben, um unseretwillen. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Doch die Finsternis hat es nicht überwältigt. Sein Licht scheint in der Finsternis. Und keine Finsternis ist so groß, dass sie das Licht besiegen könnte. Das Evangelium von Jesus besagt, dass gerade in diesen Momenten der größten Verzweiflung, in der größten Dunkelheit, Jesus Christus an unserer Seite steht und für uns kämpft. Er lässt uns nicht alleine. Und ich bin sicher, dass Jesus Christus in diesen letzten Augenblicken meiner Schwester an ihrer Seite war, auch wenn sie es wahrscheinlich nicht spüren konnte. Warum würde er ein geliebtes Kind alleine lassen in so einem Moment? Er tut es nicht. Ich bin überzeugt davon, er tut es nicht. Er lässt uns nicht alleine. Auch in der tiefsten Finsternis, selbst wenn wir uns selbst in diese Finsternis begeben haben, er lässt uns nicht alleine. David spricht in Psalm 23, Auch wenn ich wandere im Tal des Todes Schattens, fürchte ich kein Unheil. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Und Johannes bezeugt in seinem ersten Brief, ich schreibe euch ein neues Gebot, das wahr ist und in ihm ist und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Und in 1. Johannes 3, Vers 14, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Darf ich das sagen? Meine Schwester hat geliebt. Sie hat Gott geliebt. Sie hat ihre Mitmenschen geliebt. Und mir scheint, der einzige Mensch, den sie aus irgendeinem Grund nicht lieben konnte, war sie selbst. Sollte das Grund sein, um Gottes Liebe auszulöschen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ist es nicht vielmehr so, wie wir in 2. Samuel 22, Vers 29 lesen? Ja, du Herr, du bist meine Leuchte. Der Herr macht meine Finsternis Licht. Wie kommen wir auf diese Idee, dass eine schreckliche Tat, eine Sünde vielleicht am Ende unseres Lebens, alles andere aufwiegen sollte, was zuvor gekommen ist? Die Bibel vergleicht unsere Beziehung zu Gott mit einer Ehe. Und das ist wichtig. In der Taufe schließen wir einen Bund mit Jesus Christus. Und dieser Bund hat Gültigkeit in guten Tagen wie in schlechten Tagen. Krankheit, Niedergeschlagenheit, Dunkelheit in unserem Leben sind kein Grund dafür, unsere Ehe für ungültig zu erklären. Wenn ich einmal schlecht drauf bin, sagt meine Frau nicht so, jetzt bist du aber gerade nicht mehr mit mir verheiratet. Niedergeschlagenheit und Krankheit mag Spannungen in unserem Leben verursachen. Ja, sie mag sogar die gemeinsame Lebensfreude dämpfen. Aber es sind gerade solche Momente, in denen sich der Rückhalt und die Treue, die das Zueinanderstehen bemerkbar machen. Nur weil ich einen Streit vom Zaun breche, meine Frau verletze oder vielleicht meine Kinder verletze, heißt das nicht, dass ich plötzlich nicht mehr verheiratet bin. Gerade deshalb, weil wir diese Höhen und Tiefen im Leben erleben, gerade deshalb hat uns Gott die Ehe gegeben, weil er weiß, dass sie uns durchträgt. Und wenn meine Frau einen Unfall oder eine schwere Krankheit erleidet, dann ist das mit Sicherheit eine große Herausforderung für mich. Und doch stehe ich gerade dann zu ihr, weil ich einen Bund mit ihr eingegangen bin. Weil wir einander die Treue geschworen haben, in guten wie in schlechten Zeiten halten wir zueinander. Im Licht und im Dunkeln. Und selbst, wenn das Tragische geschehen würde, wenn wir beide gerade mitten in einem Streit wären und durch irgendeinen Unfall einer von uns beiden ums Leben kommen würde, so würde es doch den anderen nicht an der Liebe zweifeln lassen. Meine Frau, meine Kinder wüssten, dass ich sie liebe. Und diese letzten Augenblicke wären wahrscheinlich kaum von Bedeutung für sie. Ein Blick auf ein ganzes Leben ist das, was zählt und nicht ein kurzer Augenblick zum Schluss. Ehe ist ein Bild oder vielleicht das deutlichste Bild unserer Beziehung zu Gott. Und dabei dürfen wir wissen, dass Gott der stärkere Partner in dieser Beziehung ist, von dem es heißt, Sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Wenn wir am Ende der Zeit von Christus auferweckt und in Herrlichkeit auferstehen werden, dann werden wir dieser irdischen Last nicht mehr gedenken. Dann werden diese Höhen und Tiefen für uns in den Hintergrund rücken. Dann wird das, was uns belastet hat, was schwer war, was uns geschmerzt hat, von uns abfallen. Und dann wird es ein Wiedersehen geben. Das ist die Hoffnung und das ist das Evangelium. Das ist es, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist. Und diese Hoffnung möchte ich uns und auch mir heute erneut zusprechen. Ich möchte noch einmal den Text vom Beginn der Predigt lesen und damit abschließen. Jesaja 25, Verse 8 und 9. Den Tod verschlingt er auf ewig, und der Herr wird die Tränen abwischen von jedem Gesicht. Und die Schmach seines Volkes wird er von der ganzen Erde hinwegtun, denn der Herr hat geredet. An jenem Tag wird man sagen, siehe da, unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns rette. Da ist der Herr, auf den wir hofften. Wir wollen jauchzen und uns freuen in seiner Rettung. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Amen.